NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Farbenspiele in Düsseldorf. CDU und FDP führen erste Gespräche über Koalition. Absage in Kiel. Ministerpräsident Albig will sich aus der Politik zurückziehen. Geheimnisverrat in Washington. Präsident Trump informierte Russen über brisantes Material. Und Kampf in Köln. Die deutsche Eishockeymannschaft will ins WM-Viertelfinale. Direkt nach der Landtagswahl in NRW, da hat Wahlsieger Armin Laschet von der CDU noch skeptisch geklungen. Mit einem potenziellen Koalitionspartner FDP, da werde es schwierig werden. Denn es gäbe zum Beispiel beim Thema innere Sicherheit deutliche Unterschiede zwischen beiden Parteien. Und auch der Chef der angesprochenen FDP, Christian Lindner, der war sich nicht sicher, ob er stellvertretender Ministerpräsident werden wollte. Heute haben sich beide zu einem ersten Sondierungsgespräch getroffen und es scheint so, als ob sie sich dann doch vorstellen könnten, gemeinsam auf der Regierungsbank Platz zu nehmen.
Ich sehe mich in der Pflicht, mit diesem Wahlergebnis eine Regierung zu bilden, die das, was wir zugesagt haben, umsetzt.
Sagt CDU-Chef Armin Laschet und wird mit der FDP Sondierungsgespräche führen. Nach der Absage der SPD bleibt ihm auch nur noch die Option Schwarz-Gelb. Der Druck ist schon groß, wobei FDP-Chef Christian Lindner die Einladung zu Sondierungsgesprächen offenbar ganz gern angenommen hat.
Wir haben uns über die Einladung der CDU gefreut. Die Zeit 2005 bis 2010 ist uns in guter Erinnerung hier in Nordrhein-Westfalen, jedenfalls in besserer Erinnerung als 2009 bis 2013 in Berlin.
Denn 2013 ist die FDP ja nach der schwarz-gelben Koalition aus dem Bundestag rausgeflogen. Jener Koalition in Berlin, die vielen eigentlich nur noch wegen der sogenannten Mövenpick-Steuer und dem Streit unter den Koalitionären in Erinnerung ist. Entsprechend vorsichtig sind jetzt die Liberalen.
Uns interessiert bei Sondierungen, ob die CDU Nordrhein-Westfalen anders ist als die Merkel-CDU in Berlin.
FDP-Chef Christian Lindner verlangt da einiges. Denn immerhin hat CDU-Chef Armin Laschet die von den Liberalen zum Teil heftig kritisierte Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin mitgetragen.
Der Punkt, wo am meisten gestritten werden würde, ist die Auswirkung der Flüchtlingspolitik von Frau Merkel und inwieweit von Nordrhein-Westfalen ein Impuls zur Korrektur auch der Bundespolitik ausgehen kann.
Es werden also keine leichten Gespräche. Zumindest soll es nicht so wirken. Denn für die FDP steht viel auf dem Spiel. Im September wollen die Liberalen zurück auf die bundespolitische Bühne und bis dahin alles vermeiden, was an vergangene Zeiten erinnern könnte, als die FDP den Ruf einer Klientelpartei und reinen Mehrheitsbeschafferin hatte. Weitere Knackpunkte für eine mögliche Neuauflage von Schwarz-Gelb hier in Nordrhein-Westfalen sieht FDP-Chef Lindner weniger in der Sicherheitspolitik. Die CDU will die anlasslose Personenkontrolle, kurz Schleierfahndung. Die FDP hält die für ein eher nutzloses Instrument, genauso wie die Ausweitung der Videoüberwachung. Aber, so Christian Lindner, das alles sollte kein größeres Problem darstellen. CDU-Chef Armin Laschet hört das wohl gern.
Wenn das bei der inneren Sicherheit nicht so ein großes Streitthema wird, ist das eine gute Nachricht.
Größere Probleme liegen aus Sicht der FDP dagegen im Bereich der Wirtschafts- und Energiepolitik. Wo konkret die Hürden liegen, wollte Christian Lindner nicht sagen. CDU-Chef Armin Laschet sieht da im Grunde aber auch kein Problem.
Es muss uns gelingen, bei der Arbeitslosenentwicklung Schritt zu halten zur positiven Entwicklung in ganz Deutschland. Dazu wird man viele Überregulierungen zurücknehmen müssen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Das werden wir im Detail dann mit der FDP erörtern. Das Klima muss sein, wir wollen mehr Wettbewerbsfähigkeit, mehr Arbeitsplätze im Land und Ökonomie und Ökologie im Gleichgewicht halten.
Bettina Altenkamp berichtete über die Sondierungsgespräche in Düsseldorf und auch in Kiel wird sondiert, denn auch dort war ja eine Woche vor NRW die Landesregierung aus SPD, Grünen und SSW abgewählt worden. Aber im Gegensatz zu Düsseldorf, da kommt eigentlich nur eine Dreierkoalition in Frage. Dass sich die SPD wieder an einer Regierung beteiligt, ist zwar denkbar und auch rechnerisch möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich, weil damit der Verlierer der Wahl an der Regierung bleiben würde. Ministerpräsident Albig von der SPD übernahm heute die Verantwortung und kündigte an, sich nach der Bildung der neuen Regierung von allen Ämtern zurückzuziehen und sich aus der Politik zu verabschieden. Konstantin Gill berichtet.
Schriftlich und mit einem Hauch von Bitterkeit tritt Ministerpräsident Albig den Rückzug an. Wie kein anderer stehe er für die Arbeit der Küstenkoalition, hieß es in seiner Erklärung. Die Regierung aus SPD, Grünen und Südschleswigschem Wählerverband hatte bei der Landtagswahl keine Mehrheit mehr bekommen. Noch deutlicher wurde Albich in einem Brief an die SPD-Mitglieder. Dort beklagte er mangelnde Unterstützung. Es habe viele gegeben, auch in der SPD, deren Solidarität in der Niederlage nicht mehr als ein Lippenbekenntnis gewesen sei. Auch dem nächsten Landtag wird Albich nicht mehr angehören, obwohl er seinen Kieler Wahlkreis eigentlich gewonnen hat. Er verzichtet, um sich und sein persönliches Umfeld, wie er sagt, jedweder weiteren substanzlosen, aber dennoch ehrverletzenden Unterstellungen zu entziehen. Er habe öffentliche und private Interessen vermischt. Der Spiegel hatte spekuliert, ob Aufträge für die Werbeagentur seiner Lebenspartnerin im Zusammenhang mit Albichs politischer Position stehen könnten. Auch um sein Bunte-Interview über das Privatleben des Ministerpräsidenten hatte es Wirbel gegeben. SPD-Landeschef und Bundesvize Ralf Stegner.
Die Küstenkoalition hat 5 Jahre erfolgreich gearbeitet. Das lag auch an der Art der Führung durch Thorsten Albig, der den Koalitionspartnern nicht nur auf gleicher Augenhöhe begegnet ist, sondern ein, wie ich glaube, in der Sache und menschlich wirklich hervorragend funktionierendes Bündnis geführt hat. Insofern ist die Ankündigung, dass er für diese Position nicht mehr zur Verfügung steht, nachdem die Küstenkoalition die Mehrheit verloren hat, konsequent. Sie verlangt und gebietet großen Respekt und auch den Dank der schleswig-holsteinischen SPD für die hervorragende Arbeit in den letzten 5 Jahren.
Die Nachricht von Albichs Rückzug platzte mitten in die Sondierungsgespräche der Wahlgewinner von der CDU. In einem Kieler Hotel loten die Christdemokraten in diesen Tagen mit Grünen und FDP die Möglichkeiten einer Jamaika-Koalition aus. CDU-Landeschef Daniel Günther teilte nach dem ersten Treffen mit den Grünen mit,
dass wir über Dinge gesprochen haben, die uns miteinander verbinden. Das war auch das Ziel dieses Gespräches, das sich genau anzugucken, wo gibt es diese verbindenden Dinge. Wir haben auch einige identifiziert. Aber natürlich haben wir miteinander festgestellt, dass es auch Punkte gibt, wo unsere Parteien auch ein Stück weit auseinander sind. Auch über die Punkte haben wir gesprochen und gesehen, wo gibt es Möglichkeiten, hier auch zusammenzukommen.
Kommende Woche will der Landesvorstand der CDU beraten, ob es eine Grundlage für Koalitionsverhandlungen gibt über eine Jamaika-Koalition. Die Grünen hatten sich bisher eigentlich immer für eine Ampelkoalition mit der SPD ausgesprochen. Doch der erteilte FDP-Fraktionschef Kubicki heute eine Absage.
Jetzt ist einfach Schluss. Wir haben Samstag Parteitag, bevor die FDP auseinanderfliegt, weil wir Gespräche möglich halten. Haben wir uns heute entschieden, der Geschäftsführer Landesvorstand, der anwesend war, dass einfach unsere Geduld am Ende ist.
Eine weitere Meldung, die heute in die Gespräche platzte. Damit verschwindet eine mögliche Koalitionsvariante.
US-Präsident Trump steht ja für, sagen wir mal, ungewöhnliche Formen der Kommunikation. Sein Lieblingsinstrument ist Twitter, wie bekannt. Und sein Mitteilungsbedürfnis kennt manchmal keine Grenze und kein Maß. Und genau das kann nun dem Präsidenten zum Verhängnis werden. Wir haben es ja bereits geahnt, Trump soll dem russischen Außenminister Lavrov als geheim eingestufte Informationen mitgeteilt haben. Und diese waren dem US-Geheimdienst von einem befreundeten Dienst, wie es so schön heißt, überlassen worden, allerdings mit der Maßgabe, die Quelle der Informationen nicht zu nennen. Daran hat sich der Präsident wohl gehalten, aber er hat den Ort verraten, an dem diese gesammelt wurden. Es geht um Pläne des IS zu Anschlägen mit Laptops. Und jetzt tut der Präsident so, als sei das alles nicht so schlimm. Martin Ganselmeier.
Erneut ist das Weiße Haus im Krisenmodus und US-Präsident Donald Trump tat, was er immer tut, wenn er in Bedrängnis gerät. Er verteidigte sein Verhalten mit frühmorgendlichen Twitter-Botschaften. Er habe mit Russland Fakten zum Thema Terrorismus und Flugsicherheit austauschen wollen. Dazu habe er ein absolutes Recht, so Trump wörtlich. Er habe dies aus humanitären Gründen getan. Außerdem habe er Russland dazu bewegen wollen, mehr im Kampf gegen den Terrorismus zu tun. Der frühere US-Verteidigungsminister und Ex-CIA-Direktor Leon Panetta hat dafür kein Verständnis. Im Sender CNN kritisierte Panetta, Trump habe gegen den Willen eines befreundeten Staates dessen hochsensible Geheimdienstinformation ausgeplaudert. Dies gefährde den Informanten. Dieser Präsident muss endlich verstehen, dass er nicht einfach drauf losreden kann, ohne dass dies Konsequenzen hat. Als Schaden droht nun, dass unser Partner den Informationsaustausch mit uns beenden wird. In Washington wird bereits spekuliert, ob der jordanische oder der israelische Geheimdienst von Trumps Plauderei betroffen ist. Im Laufe des Tages wird Trump mit Jordaniens König telefonieren. Mehrere US-Medien haben inzwischen unabhängig voneinander den Bericht der Washington Post bestätigt bekommen. Danach verriet Trump dem russischen Außenminister zwar nicht die Quelle des befreundeten Geheimdienstes, Trump habe jedoch geprahlt, wie großartig seine Geheimdienstinfos seien und dann den Namen der syrischen Stadt erwähnt, aus der die die Information kam, dass der IS versuche, Bomben in Laptops zu verstecken. Damit sei es für Russland nun leicht, den Informanten zu ermitteln. Trumps nationaler Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster hatte am Montagabend versucht, den Bericht der Washington Post zu dementieren.
The story that came out tonight, as reported, is false.
Die Geschichte ist, so wie sie berichtet wurde, falsch. Zu keiner Zeit wurden Geheimdienstquellen oder Methoden diskutiert. Der Präsident hat keine Militäroperationen verkündet, die nicht längst öffentlich bekannt waren. Jedoch dementierte McMaster nicht, dass Trump die Geheimdienstinformationen an den russischen Außenminister weitergegeben hatte. Diese hatte der US-Geheimdienst als so sensibel eingestuft, dass sie selbst den europäischen Verbündeten vorenthalten wurden. Mehrere republikanische Kongressabgeordnete äußerten sich sehr besorgt über Trumps Verhalten. Offensichtlich befinde sich das Weiße Haus in einer Abwärtsspirale, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Senator Bob Corker. Auch der Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, forderte Aufklärung von Trump. Die Demokraten bezeichneten den Präsidenten als Sicherheitsrisiko und warfen ihm Heuchelei vor. Schließlich hatte Trump im Wahlkampf gefordert, Hillary Clinton wegen ihres fahrlässigen Umgangs mit geheimen Mails ins Gefängnis zu bringen. Es ist einfach nicht sicher, dass Clinton über nationale Sicherheit gebrieft wird, so Trump damals, denn die Infos bleiben bei ihr nicht geheim. Ein Vorwurf, den sich Trump nun selbst gefallen lassen muss.
US-Präsident Trump erweist sich also als undichte Stelle für geheime Informationen seiner eigenen Geheimdienste, soweit Martin Ganselmeier. Der US-Präsident sollte einmal nachdenken, wem er was erzählt, meint Rolf Bühlmann dazu in seinem Kommentar.
Über Donald Trump und all jene Unzulänglichkeiten, die ihn disqualifizieren, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein, ist schon so viel geschrieben und gesagt worden, dass es fast müßig scheint, das an dieser Stelle schon wieder zu tun. Jetzt hat er also Informationen, die ein befreundeter Geheimdienst unter dem Siegel strengster Vertraulichkeit mit den USA geteilt hat, mal eben an die Russen weitergegeben. Um den Preis, dass diese Art der Zusammenarbeit künftig deutlich schwieriger sein wird, weil Amerikas Verbündete zu Recht die Frage stellen werden, ob ihre Informationen sicher sind, wenn sie sie mit den USA teilen. Trump sagt dazu nur, er habe das Recht gehabt, diese Informationen weiterzugeben. Und zeigt damit wieder einmal, wie wenig er sich der Auswirkungen seines Handelns bewusst ist. Nur weil er Informationen weitergeben darf, heißt das noch lange nicht, dass er es auch tun sollte. Nur weil er den FBI-Direktor entlassen kann, heißt das noch lange nicht, dass es dadurch richtiger würde, den Mann zu feuern, der an der Spitze der Behörde steht, die die Verbindungen der Trump-Mannschaft zu Russland untersucht. Und nur weil er sich über die Berichterstattung ärgert, ist es noch lange nicht richtig, kritische Medien zu Staatsfeinden zu erklären. Trump, der politische Amateur, der ohne Plan und ohne Selbstkontrolle von einem Thema zum anderen und von einem Fettnäpfchen ins nächste zu springen scheint, ist wie die sprichwörtliche Loose Cannon, eine ungesicherte, schwere Schiffskanone, die vom Wellengang hin und her geschleudert wird und dabei schwere, vielleicht sogar irreparable Schäden anrichtet am Schiff der Demokratie. Und deswegen wird es Zeit, dass der Druck steigt. Nicht auf den Präsidenten, da scheint das sowieso nicht zu fruchten, sondern auf die Republikaner, die ihn tragen und unterstützen. Sie müssen sich immer öfter fragen lassen, wie es sein kann, dass sie diesem Präsidenten den Rücken frei halten. Dass er sprunghaft ist und darüber staunt, wie kompliziert Gesundheitspolitik sein kann. Dass er Verbündete vor den Kopf stößt und eine rätselhafte Vorliebe für Russland zu haben scheint. Dass seine Versprechen leer sind und seine Politik ein handwerkliches Desaster ist. Alles geschenkt. Jetzt aber hat Donald Trump die nationale Sicherheit der USA gefährdet. Und irgendwann werden die Republikaner die Frage beantworten müssen, wann wird es auch für euch zu viel? Wann ist die Zeit gekommen, die ungesicherte Kanone über Bord zu werfen, um das Schiff zu retten? Noch hat das Parteiestablishment die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie Trump irgendwie noch unter Kontrolle kriegen können, dass sie, um im Bild zu bleiben, die Kanone wieder sichern können. Das ist eine riskante Wette, denn im Moment ist es vielmehr so, dass ihnen ihr Schiff unter den Füßen zerschlagen wird von einem Präsidenten außer Kontrolle.
Der Kommentar von Rolf Bühlmann im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.44 Uhr. Zwischen Deutschland und der Türkei, da nehmen die Spannungen zu. Ministerpräsident Yildirim empörte sich, Deutschland müsse sich entscheiden, wolle es an der Seite seines Bündnispartners Türkei oder an der Seite von Terroristen stehen. Die türkische Regierung ärgert sich sehr darüber, dass Deutschland türkischen NATO-Soldaten Asyl gewährt hatte, obwohl diese nach Ansicht der Türkei am Umsturzversuch im vergangenen Sommer beteiligt waren. Aus diesem Grund hatte die Türkei deutschen Bundestagsabgeordneten den für heute geplanten Besuch der NATO-Luftwaffenbasis Incirlik in der Südtürkei verweigert. Christian Butkereit berichtet.
Vor 10 Monaten putschten Teile des Militärs in der Türkei. Seitdem äußern die Türken immer wieder Unmut über die Rolle Deutschlands. Immer wieder hieß es, zur Niederschlagung des Putsches durch das Volk habe Deutschland der Türkei zu spät und halbherzig gratuliert. Im Vorfeld des Verfassungsreferendums vor einem Monat wuchs die Spannung erneut, vor allem wegen des Streits um Wahlkampfauftritte von türkischen Ministern in Deutschland und Erdogans Nazi-Vergleichen. Die Lage nach dem Referendum beschreibt der türkische Ministerpräsident Binali Yıldırım so.
Die deutsch-türkischen Beziehungen waren im Vorfeld des Referendums vom 16. April angespannt. Nach der Volksabstimmung haben sich beide Seiten um eine Entschärfung bemüht.
Zumindest auf der Ebene von Wirtschaftsbeziehungen hatten Deutschland und die Türkei versucht, sich durch Konfliktthemen wie etwa inhaftierte Journalisten nicht die Geschäfte vermiesen zu lassen.
Allerdings haben sich die Beziehungen erneut angespannt, nachdem die Bundesrepublik den dorthin geflüchteten oder in Deutschland stationierten Offizieren, die in der Türkei der Verbindungen zum Putschversuch vom 15. Juli 2016 verdächtigt werden, Recht auf Asyl gewährt hat.
Nun hat sich der Eindruck, Deutschland sympathisiere mit den Putschisten und schütze sie, aus türkischer Sicht noch einmal verstärkt. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass die als Terrororganisation verbotene kurdische PKK nach türkischer Lesart in Deutschland unbehelligt Geld eintreiben und Propaganda betreiben könne. Nun unterstütze Deutschland auch noch die FETÖ-Terrororganisation. So wird in der Türkei das Netzwerk des Predigers Fethullah Gülen genannt, das für den Putschversuch verantwortlich sein soll. Deshalb forderte Ministerpräsident Yıldırım heute vor der Fraktion der Regierungspartei AKP:
Deutschland muss sich endlich entscheiden. Will es die Beziehungen zur Türkei weiterentwickeln und die traditionelle Freundschaft weiter ausbauen? Dann muss es sich von Separatisten und Fetöisten lösen und stattdessen zur Republik Türkei stehen.
Was ohne so ein Bekenntnis droht, das bekam gerade der Verteidigungsausschuss des Bundestages zu spüren. Eigentlich wollte heute eine deutsche Delegation die NATO-Luftwaffenbasis Incirlik in der Südtürkei besuchen. Doch die türkische Regierung verweigerte die Besuchserlaubnis. Die Abgeordneten müssen draußen bleiben.
Das EU-Parlament in Straßburg hatte heute einen langen Debattentag begonnen. Zunächst legten die Abgeordneten noch einmal den Finger in die Wunde der Flüchtlingspolitik. Denn die Verteilung von 160.000 Migranten aus Griechenland und Italien klappt noch immer nicht. Und das, obwohl es dazu eine Mehrheitsentscheidung gibt. Mehrere osteuropäische Länder legen sich quer. Die EU-Kommission hat nun neue Vorschläge gemacht, über die Karin Bentsch berichtet.
So ernst und drohend hat man Dimitris Avramopoulos selten gesehen. Der Migrationskommissar sprach über die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb Europas. Doch was Avramopoulos vorlas, klang wie eine Sünderdatei. Ganz oben stehen Polen und Ungarn. Sie haben bislang keinen einzigen Menschen, der Schutz braucht, bei sich aufgenommen, kritisierte der Migrationskommissar. Und deshalb sollten sie damit anfangen, und zwar sofort.
Poland and Hungary, who have not relocated a single person in need of protection, to start doing so right now.
Auch Österreich wurde abgewatscht. Immerhin habe das Land aber zugesagt, nun Flüchtlinge aus Italien bei sich aufzunehmen. Dass es zunächst nur 50 sind, erwähnte Avramopoulos nicht. Tschechien, Bulgarien und die Slowakei, sie alle bieten viel zu wenigen Flüchtlingen bei sich Schutz. Es fällt auf, dass die Sünderkartei von ost- und südosteuropäischen Ländern angeführt wird. Noch relativ junge EU-Staaten, die erst vor gut 10 Jahren der Europäischen Union beigetreten sind. Alle Mitgliedsländer, die noch keine Flüchtlinge aufgenommen haben, sollten sofort damit anfangen, forderte Avramopoulos mit Nachdruck.
Those member states that have not relocated anyone so far should start doing so immediately.
Denn immerhin ist die Flüchtlingsverteilung kein Wunschkonzert. Die europäischen Staats- und Regierungschefs hatten sie beschlossen. Damit ist sie wie ein Gesetz. Doch von den vereinbarten 160.000 Flüchtlingen aus Italien und Griechenland sind bislang gerade erst einmal gut 18.400 umverteilt worden. Dass das Verteilsystem nicht funktioniert, liegt in erster Linie an den europäischen Regierungen, die Zusagen gemacht haben, sie aber nicht einhalten. Selbst Deutschland hat von den gut 27.500 Flüchtlingen aus Italien und Griechenland erst knapp ein Sechstel aufgenommen. Die EU-Kommission will im Juni über den Umgang mit Staaten entscheiden, die sich nicht an der Verteilung von Flüchtlingen in Europa beteiligen. Ungarn, Polen und Tschechien könnte sie dann Strafverfahren in Aussicht stellen, die zu Geldbußen führen können, sagte Avramopoulos.
It is entirely feasible to relocate all eligible people from Greece and Italy before September.
Die Entscheidung über konkrete EU-Verfahren kann aber frühestens im September fallen. Dann nämlich läuft die Zwei-Jahres-Frist aus zur Verteilung von 160.000 Flüchtlingen innerhalb Europas.
Beschimpfungen, Lügen und Erpressungsversuche, Cybermobbing ist laut einer neuen Studie weiterhin ein ernstes Problem für Kinder, Jugendliche und für junge Erwachsene. Rund jeder achte Befragte zwischen 10 und 21 Jahren gab an, schon einmal Opfer von gezielten Attacken über das Internet gewesen zu sein, wie das Bündnis gegen Cybermobbing in Berlin mitteilte. Für die neue Studie wurden neben Eltern und Lehrern rund 1.500 Schüler per Fragebogen interviewt. Jens Wiening.
Beleidigungen, Beschimpfungen oder die Veröffentlichung von verletzenden Fotos. Etwa jeder achte Befragte zwischen 10 und 21 Jahren war schon mal betroffen. Verglichen mit der Vorgängerstudie von vor 4 Jahren ist die Zahl der Betroffenen zwar leicht zurückgegangen, aber
Cybermobbing ist mobiler geworden. Wir haben immer mehr die Smart Weapons, also Smartphone als Waffe. Täter und Opfer werden immer jünger. Das heißt, wir sehen es gerade an Grundschulen und nicht nur in Grundschulen, sondern auch in Kitas. Das wird ein zukünftiges Problem sein. Auch hier spielt die Technologie eine Rolle und auch hier findet Cybermobbing statt.
So Katharina Katzer vom Bündnis gegen Cybermobbing. Außerdem werden Beleidigungen im Internet nach Einschätzung der Experten heute häufiger als normal gesehen, während sie vor ein paar Jahren noch als Mobbing empfunden wurden. Dass Betroffene immer jünger werden, liegt an der Verbreitung von Smartphones. Jeder vierte der 7-Jährigen hat bereits ein Handy. Den Mobbing-Alltag kennt Peter Sommerhalter. Er berät für das Bündnis Lehrer, Eltern und Schüler. Die häufigsten Fälle von Cybermobbing sind
Mobbing, nachdem zum Beispiel intime Fotos gemacht worden sind, verschickt worden sind. Die Hassgruppen in WhatsApp haben wir mittlerweile schon in der Grundschule. Also es gibt kaum einen Fall, wo es nicht irgendwelche Hassgruppen gibt, alle gegen den oder der ist doof oder solche Sachen, die sich dann über den Schulhof hinaus eben in den Nachmittag oder sogar in die Nacht hineintragen und Jugendliche natürlich sehr stark in ihrem Lebensumfeld einschränken.
Soziale Netzwerke wie Facebook werden dabei immer unwichtiger. Stattdessen findet das Mobbing immer häufiger über Chatdienste wie WhatsApp statt. Viele Jugendliche würden glauben, sie müssten das alles erstmal aushalten, da müsse man durch. Bis dann irgendwann die Erfahrung kommt, von alleine hört das selten auf. Seine Tipps?
Die Sachen, die gegen mich geschrieben worden sind, als Beweis sichern, Screenshot sichern und dann erstmal die Gruppe verlassen. Wenn es natürlich konkrete Auswirkungen hat, das Umfeld in der Schule, im Betrieb, im Arbeitsleben, wo auch immer, dann sollte man natürlich auch gucken, dass man entsprechend Vorgesetzte verständigt oder wirklich klar macht, dass das ein Verhalten ist, das man in unserer Gesellschaft absolut nicht duldet. Also man muss da wirklich eine Öffentlichkeit schaffen, damit das eben auch nachhaltig sich wieder bessern kann.
Die Eltern müssten ihren Kindern auch mal ein bisschen auf die Finger gucken und ihre Erziehungsverantwortung wahrnehmen.
Die meisten Eltern haben Angst oder kennen sich selber damit nicht aus. Das hat die Studie jetzt auch gezeigt, dass jüngere Eltern, also so bis 35, da wesentlich sensibilisierter sind, als jetzt jemand, der älter ist und das Handy eigentlich nur zum Telefonieren kannte, wenn überhaupt.
Das Bündnis gegen Cybermobbing forderte heute ein eigenes Gesetz, das klare Regeln und Strafen für Mobbingfälle im Internet beinhalten solle.
Im Prozess um die Foltermorde von Höxter hat heute eine Zeugin ausgesagt. Die heute 52-jährige Frau aus Magdeburg lebte mehrere Monate lang mit den beiden Angeklagten zusammen. Nach ihrer Schilderung war sie in deren Haus eingesperrt. Sie konnte allerdings entkommen und überlebte. Die beiden Angeklagten sollen in ihrem Haus jahrelang mehrere Frauen misshandelt haben. 2 von ihnen starben infolge der Quälereien. Manfred Schumacher über den heutigen Prozesstag in Paderborn.
Christel P. fiel es sichtlich schwer, der Paderborner Schwurgerichtskammer von den schrecklichen Erlebnissen in Höxter-Bosseborn zu erzählen. Immer wieder stockte sie, wenn sie der Richter nach den Quälereien und Demütigungen fragte, die sie in dem sogenannten Horrorhaus erlitten hat. Sie hatte auch Probleme, auf Details einzugehen. Ihr Rechtsanwalt Christian Maibohm kann das gut nachvollziehen.
Sie möchte im Großen und Ganzen sich auch von diesem Verfahren abschirmen. Deswegen vertrete ich sie in den Termin und informiere sie halt so je nach Bedarf über den aktuellen Verlauf des Verfahrens. Es ist für sie doch sehr belastend.
Im Herbst 2011 hatte Christel P. die Angeklagten über eine Partnerschaftsanzeige kennengelernt. Unter der Überschrift Bauer sucht Frau hatte sich Wilfried W. als netter, sympathischer Mann angeboten, auf der Suche nach einer Frau fürs Leben. Schon nach kurzer Zeit zog die Magdeburgerin in das Haus nach Bosseborn. Die ebenfalls dort lebende Angeklagte Angelika W. gab sich als Schwester von Wilfried aus. Zuerst sei alles unproblematisch gewesen, sagte die Zeugin, dann aber hätten sich die beiden plötzlich völlig geändert. Christel P. fasste es im Prozess so zusammen: Sie sei von den Angeklagten entweder grün und blau geschlagen oder im Schweinestall misshandelt worden. Peter Wüller, der Verteidiger von Angelika W., beschreibt diese Demütigung.
Sie ist angekettet worden im Schweinestall von beiden Angeklagten. Das war eine Abstrafaktion, das war eine Aktion zur Demütigung der Zeugin. Sie musste im Winter mit nackten Füßen dann in der Gülle stehen, teilweise bis zu einer halben Stunde, und wurde dann wieder losgemacht.
Die Gewalt ging meistens von dem Angeklagten aus, sagte die Zeugin. Er habe sie geohrfeigt, sie einmal fast bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und ihr mit voller Wucht eine Schaufel ins Gesicht geschlagen. Und dabei habe er sogar noch gegrinst. Der Anwalt von Wilfried W., Detlef Binder.
Ja, man wird sicherlich nicht sagen, dass sie Wilfried stark entlastet. Aber man muss auch feststellen, dass sie im Grunde beide gleichermaßen belastet. Sie ist ja mehrfach gefragt worden, wer den Hauptanteil an den Misshandlungen trägt. Und da hat sie von sich aus immer gesagt, sie schätzt den Anteil beider Angeklagten gleich ein.
Christel P. konnte das Haus in Bosseborn nach 4 Monaten wieder verlassen. Sie musste eine Erklärung unterschreiben, dass sie sich ihre Verletzungen durch Unfälle selbst zugefügt habe. Sie ist inzwischen von Magdeburg nach Dessau umgezogen. Sie leidet bis heute unter ihren Erinnerungen an Bosseborn. Sie ist deshalb in psychologischer Behandlung.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft will ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft im eigenen Land einziehen. Und dazu haben die Jungs von Bundestrainer Marco Sturm heute Gelegenheit. In Köln heißt der Gegner gleich am Abend Lettland. Marc Eschweiler ist in der Arena.
Es ist ordentlich Druck im Hexenkessel. Die Köln Arena wird mit knapp 19.000 Zuschauern wieder ausverkauft und laut sein. Und die Erwartungshaltung der Fans ist hoch.
Ja, Druck ist relativ. Ich glaube, das ganze Turnier ist der Druck da. Dass du vor allem gegen die Gegner, die immer auf Augenhöhe genannt werden, gegen die musst du bestehen und gegen die musst du auch gewinnen.
Damit hat Stürmer Patrick Hager im Grunde recht. Das letzte Gruppenspiel am Abend gegen Lettland ist aber ein echtes K.O.-Spiel. Wer verliert, fliegt raus. Wer gewinnt, kommt ins Viertelfinale. Was den Druck natürlich um einiges erhöht.
Solche Spiele machen riesig Spaß.
Bleibt Kapitän Christian Ehrhoff aber gelassen. Die Mischung im Team scheint zu stimmen.
Ich würde sagen, es ist ein Gemisch aus locker und fokussiert. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass irgendjemand angespannt ist. Alle freuen sich drauf und sind heiß.
Heiß ist ein gutes Stichwort. Das wird es am Abend nicht nur auf dem Eis, glaubt Defensivspieler Justin Krüger.
Wir freuen uns auf eine brennende Halle. Von dem her wird es sehr laut im Stadion. Also klar hilft es beiden Mannschaften, aber wir müssen den Heimvorteil mehr nutzen.
Der Heimvorteil ist das eine, die Kraft das andere. Ein weiterer Pluspunkt für das deutsche Team ist der spielfreie Tag gestern. Den Letten dagegen dürfte das 0:5 am Abend gegen Russland in den Köpfen und vor allem in den Knochen stecken. Dennoch erwartet Patrick Hager einen engen Kampf.
Wird nicht viel Raum sein, um die schönen Plays zu machen, sondern wirst dahin gehen müssen, wo es wehtut und auch einstecken und austeilen können.
Sollte sich die deutsche Mannschaft auf dem Eis den nötigen Raum verschaffen können, dürfte sie auch spielerisch im Vorteil sein. Vor allem NHL-Star Leon Dreisaitl mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten kann den Unterschied machen. Und im Tor soll mit Philipp Grubauer ein weiterer Spieler aus der nordamerikanischen NHL der Defensive mehr Sicherheit verleihen.
Natürlich ist der Grubi in der NHL aus einem bestimmten Grund. Er hat einfach noch eine besondere Qualität, die er natürlich auch hier in die Mannschaft mit einbringt.
Patrick Hager und Co. geben sich vor dem Gruppenspiel gegen Lettland selbstbewusst und fokussiert. Der Druck scheint sie nicht zu belasten. Und deshalb verspricht Justin Krüger:
Das wird für die Zuschauer ein sehr schönes Spiel.
Bei einem Sieg stünde dann am Donnerstag schon das nächste Highlight an. Das mögliche Viertelfinale gegen Weltmeister Kanada.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kämpft bei der Weltmeisterschaft heute gegen Lettland und damit um den Einzug in das Viertelfinale und auch um den weiteren Verbleib im Wettbewerb. Soweit Marc Eschweiler. Und soweit das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich darf nur noch einen schönen Abend wünschen. Ich sage Tschüss für heute. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.